Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Am Mikrofon begrüßt Sie Daniela Müllenborn. Einen wunderschönen guten Abend. Und los geht es mit der Tour de France. Die dritte Etappe mit Start noch in Belgien. Und dann nach 12 Kilometern ging es über die Grenze nach Frankreich. Die Tour also sozusagen zu Hause angekommen. Das Ziel in der Champagnerstadt Épernay. Und dort konnte unser Reporter Steffen Gar beobachten, wie Julien Alaphilippe nach einer Solofahrt freihändig und mit einem breiten Lachen im Gesicht über die Ziellinie fuhr. Gründe dafür gab es gleich mehrere.
Der Franzose holt nicht nur den Tagessieg, sondern er ist auch der neue Mann im gelben Trikot. An der letzten Bergwertung setzte sich der Bergkönig der vergangenen Tour ab. Die gut 15 Kilometer bis ins Ziel raste er teils waghalsig alleine vorne weg und er nahm auch die letzte Rampe souverän. Maximilian Schachmann war einer der Verfolger, kam aber nicht an diesen Alaphilippe heran.
Ja, Alaphilippe war heute einmal mehr wieder unglaublich stark. Ja, seine Attacke konnte ich nicht folgen. Aber auch wie er das über die 15 Kilometer alleine durchgezogen hat, war echt beeindruckend.
Beeindruckend auch, was Toni Martin zeigte. Der viermalige Zeitfahrweltmeister fuhr fast die halbe Etappe an der Spitze des Feldes. Einer seiner Teamkollegen hatte ja das gelbe Trikot. Daher rieb sich Martin auf.
Ja, war anspruchsvoll. Aber das wusste ich ja von Anfang an, dass ich auch hier bin, um die Ausreißergruppe zu kontrollieren. Gut, und dann im eigentlichen Finale konnte ich leider nichts mehr machen. Da war ich dann wirklich kaputt.
Bestplatzierter Deutscher war Emmanuel Buchmann. Er kam mit den Favoriten ins Ziel. Der neue Mann in Gelb, Julien Alaphilippe, führt die Gesamtwertung nun mit 20 Sekunden Vorsprung an.
Also kaum ist die Tour in Frankreich, schon trägt ein Franzose das gelbe Trikot. Julien Alaphilippe, der neue Mann an der Spitze der Gesamtwertung. Und zum Tennis in Wimbledon, da kommt an den Herren Djokovic, Federer und Nadal keiner vorbei. Thomas Perlebach berichtet.
Die ersten drei der Weltrangliste zogen geschlossen und völlig ungefährdet in das Viertelfinale ein. So fertigte Nadal den Portugiesen zu seinem Schnelldurchgang ab, sprach anschließend von einer soliden Leistung und wie happy er doch sei.
I think it was a good solid match. Happy for the victory, of course, and to be back in quarterfinals are great news for me.
Glücklich und zufrieden geht auch für Roger Federer, der Matteo Berrettini dessen derzeitige Grenzen aufzeigte, und auch für Novak Djokovic, der Hugo Humbert keine Chance ließ. Ausgeschieden ist das 15-jährige Wunderkind Corey Goff. Gegen Simona Halep hatte sie, seriös betrachtet, kaum etwas zu bestellen, spielte gut mit, mehr aber auch nicht. Da half auch die tolle Unterstützung der zahlreichen Corey-Fans nichts, die bedingungslos hinter ihr standen, auch wenn es nicht wie gewünscht lief.
They been amazing, like even this match, even though I wasn't feeling my best and I wasn't playing my best, but they were still supporting me no matter what.
Im vielleicht besten Match des Tages bezwang Joanna Konta Petra Kvitova knapp, aber verdient in 3 Sätzen, während Ashleigh Barty, die Nummer 1 der Welt und French Open-Siegerin, überraschend an Alison Risk gescheitert ist. Risk trifft nun im Viertelfinale auf die Turnierfavoritin Serena Williams.
Sie kämpfen auf und abseits des Platzes, die US-Fußballerinnen. Auf dem Platz haben sie sich gerade ihren 4. WM-Titel geholt bei der WM in Frankreich durch einen 2:0-Erfolg im Finale gegen die Niederlande. Zu Hause in den USA, da gibt es außerhalb des Platzes gleich mehrere Baustellen. Einzelheiten von Martina Butler.
USA Today, Washington Post, New York Times, Wall Street Journal. Die Frauen der US-Fußballnationalmannschaft sind auf jeder Titelseite an diesem Montagmorgen. Sie werden gefeiert, beispielsweise in Boston.
This is so exciting.
Es ist so aufregend. Das ist so ein riesiger Moment für Frauen generell und im Sport, dass man den Titel verteidigt. Ein unglaublicher Moment für sie und für mich. Ich freue mich so.
Mehrere Stunden nach dem Schlusspfiff hat Donald Trump beim Einsteigen in den Helikopter auch noch einen Glückwunsch rausgepresst. Er liegt seit Wochen mit der Co-Kapitänin Megan Rapinoe im Clinch, weil sie schon frühzeitig gesagt hat, dass sie nicht ins Weiße Haus gehen würde, wenn sie den Titel gewinnen. Trump feuerte umgehend per Twitter zurück, sie solle erst mal gewinnen und dann reden. Nun ist es an ihm, ob er die Weltmeisterinnen einlädt. Das hat er zwar schon mal per Twitter getan, rudert jetzt aber ein wenig zurück. Er habe sich noch nicht entschieden. Die ranghöchste Demokratin Nancy Pelosi hat die Spielerinnen schon ins Kapitol eingeladen. Hier sind sie herzlich willkommen. Die Frauen sind sportlich erfolgreich, aber sie stehen und kämpfen für so viel mehr. Sie kämpfen für Gleichberechtigung. In der Bezahlung, in der Förderung und Unterstützung. Denn gegenüber den deutlich erfolgloseren US-Männern haben sie da eindeutig das Nachsehen. Jonathan Jacoby hat das Spiel in einer Washingtoner Kneipe geguckt und hofft, dass der Sieg den Frauen bei diesem Kampf hilft.
Ich habe zwei Töchter, die Fußball spielen. Sie sehen, die Frauen sind Profis, die gleiche Bezahlung und Behandlung erwarten. Hoffentlich zieht das weitere Kreise.
Und auch im Stadion in Frankreich ertönten nach dem Sieg laute Rufe nach gleicher Bezahlung. Die Frauen sind zum vierten Mal Weltmeisterinnen geworden. Davon kann die Männerelf in den USA nur träumen. Trotzdem bekommen die Frauen 200.000 US-Dollar für den Titelgewinn im Vergleich zu gut 1,1 Millionen, die die Männer für den Titel bekommen würden. Dabei bringen die Frauen dem US-Fußballverband mehr Geld ein. Die Frauenheimtrikots dieses Jahr sind die bestverkauften Trikots aller Zeiten, hat Sportartikler Nike bekannt gegeben. Im März haben die Frauen der US-Nationalmannschaft Klage gegen ihren Verband eingereicht. Der Titel wird ein weiteres Argument für sie sein.
Und vielleicht auch die Fernsehquoten. Die Fußball-WM jedenfalls hat viele Rekorde geschrieben. In Großbritannien zum Beispiel meldet die BBC doppelt so viele Zuschauer wie bei der WM 2015. Deutschland verzeichnet ein Plus bei den TV-Fans und eben auch die USA. Dort gingen die Quoten regelrecht durch die Decke. Heinz-Peter Kreuzer mit Einzelheiten.
In den USA jubelten die Fans über den WM-Titel und der übertragende Sender Fox Sports One über die Quoten. Mehr als 7 Millionen Menschen sahen den Finalsieg der US-Amerikanerinnen gegen die Niederlande. Das waren 20% mehr als beim Männerfinale 2018 zwischen Frankreich und Kroatien. Beim Finalgegner Niederlande wurde ebenfalls ein Rekord aufgestellt. 5,5 Millionen Oranjes, 88% aller Fernsehzuschauer, verfolgten das 0:2 gegen die USA. Auch ohne deutsche Beteiligung war das Interesse am WM-Endspiel in Deutschland mit über 5 Millionen Menschen sehr gut. Die Begegnungen des deutschen Teams erzielten mit 6 bis 8 Millionen Zuschauern hervorragende Quoten. Für Manuel Weiß, Chefredakteur beim Branchenportal Quotenmeter, keine Überraschung. Zum einen sei es Fußball, zum anderen gäbe es derzeit das Sommerloch mit vielen Wiederholungen. Doch in erster Linie existiere im Sportfernsehen der Trend zur Eventisierung, hervorgerufen durch ein Überangebot an Übertragungen.
Dieses Überangebot führt dazu, dass sich Fans einer gewissen Sportart nicht mehr jedes Spiel oder jedes Wochenende ein Spiel anschauen wollen, sondern dass sie aber dann vermehrt bei großen Events zuschauen. Und es ist jetzt eben anscheinend auch bei der Frauenweltmeisterschaft zu erkennen, dass ein Finale ohne Deutschland sehr, sehr hohe Zuschauerzahlen generiert.
Auch in anderen europäischen Ländern wie Großbritannien, Italien oder Frankreich verzeichneten die übertragenen Sender einen enormen Zuschauerzuwachs.
Er ist der teuerste Einkauf, den die Fußball-Bundesliga bislang erlebt hat. Lucas Hernandez, 23, ist jetzt beim FC Bayern vorgestellt worden. 80 Millionen Euro haben die Bayern an Atletico Madrid überwiesen für den Franzosen, für den Weltmeisterverteidiger. Und der hat sich gleich mal präsentiert, wie man sich das in München so wünscht.
Servus. Ich bin Lukas, ich bin glücklich, hier zu sein. Packmos.
Hernandez ist bislang mit seinem Landsmann Pavard von Stuttgart und dem Hamburger Jan-Fiete Arp die einzige personelle Verstärkung, wo doch ein Umbruch erfolgen soll. Deshalb gibt's viel Kritik an den Bossen. Am schärfsten hat da jetzt Manuel Neuers Berater Thomas Kroth ausgeteilt, der die Konkurrenzfähigkeit der Bayern und Neuers Zukunft im Trikot der Münchner gleich dazu in Frage gestellt hat. Die Antwort von Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge kam nun prompt.
Ich hatte heute Morgen ein Telefonat mit Manuel Neuer. Thomas Kroth ist nicht das Sprachrohr von Manuel Neuer in dieser Angelegenheit gewesen, sondern es handelt sich hier um eine rein private Meinung von Thomas Kroth. Ich fand sie etwas eigenartig.
Und überhaupt wird dieses ganze Transferthema zurzeit viel zu hoch gedreht, klagt Rummenigge. Schließlich habe man Zeit bis zum 2. September. Es wird was passieren. Und wenn es so wie bei Robben und Alonso erst 5 Minuten vor Transferschluss ist. Fakt ist, so der Bayern-Boss, Meisterschaft, Pokal und auch Champions League werden auch im nächsten Jahr nur über die Bayern vergeben.
Das Transfertheater beim FC Bayern, Taufik Khalil, berichtete aus München. Und auch Ligakonkurrent RB Leipzig hat seine bislang prominentesten Neuzugänge vorgestellt. Sportdirektor Markus Krösche und Trainer Julian Nagelsmann. Und die beiden gehen mit einer verhaltenen Kampfansage in die neue Saison. Das klingt bei Markus Krösche so.
Jetzt stehen wir vor einer neuen Zeitrechnung. Hungry for more ist unser Motto.
Und bei Trainer Julian Nagelsmann klingt das so.
Aber grundsätzlich ist schon irgendwann ein Ziel, nicht nur Spiele, sondern vielleicht auch mal was Größeres zu gewinnen.
RB Leipzig, Dritter der vergangenen Bundesliga-Saison und DFB-Pokalfinalist, ist heiß auf den Titel. Und das war Sport aktuell. Am Mikrofon verabschiedet sich Daniela Müllenborn.